Obdachlos zu sein, würde ich jetzt erstmal sagen, bedeutet erstmal ganz wörtlich, kein Obdach zu haben. Also in unserer Gegenwart heißt das ja meist, dass man irgendwie keine Wohnung oder kein Haus hat, welches man besitzt oder gemietet hat. Und deswegen sprechen ja auch die meisten gegenwärtigen Hilfseinrichtungen von Wohnungslosigkeit. Und dann stellt sich aber die Frage, wo die davon betroffenen Personen denn dann leben. Und da existieren dann wiederum sehr verschiedene Möglichkeiten, die alle sozusagen zu diesem Begriffsfeld Obdachlosigkeit gehören. Die meisten Obdachlosen leben eben nicht ausschließlich auf der Straße, sondern nehmen eben mal immer wieder auch Notunterkünfte in Anspruch. Es gibt aber auch Obdachlose, die für längere Zeit in Notunterkünften, in Heimen oder anderen Einrichtungen leben. Und diese ganze Situation kann man eigentlich schon seit dem Deutschen Kaiserreich irgendwie beobachten. Und es ist eben auch wichtig, bei so einer Begriffsklärung auch zu überlegen, wo sind da eigentlich die Grenzen dieses Begriffes. Und zur Abgrenzung ist es für mich und meine Studie erstmal wichtig, dass Obdachlosigkeit, so wie ich sie eben beschrieben habe, eine der primären Problemlagen der Betroffenen ist. Vielleicht auch zum Beispiel im Unterschied zu Flüchtlingen, die zwar auch zeitweise obdachlos sind, aber eben ihre primäre Problemlage die Flucht und nicht unbedingt die Obdachlosigkeit ist. Und was ich auch von diesem Begriff abgrenzen würde, ist etwas, das gerade in Literatur und Kulturwissenschaften ganz häufig auch neuerdings in den letzten 10, 20 Jahren sozusagen vom modernen Nomadentum oder gar auch so von Obdachlosigkeit gesprochen wird, wenn man eigentlich Wahrnehmungen von heutigen Flexibilitäts- und Mobilitätsanforderungen meint. Und das ist für mich eben keine Obdachlosigkeit, denn diese Wahrnehmungen haben nichts mit Obdachlosigkeit oder mit Wohnungslosigkeit zu tun. Und zur historischen Situation, klar, der Begriff hat sich immer mal wieder geändert und damit hängt eben auch die entsprechende Wertigkeit zusammen, die man diesen Menschen irgendwie verliehen hat. Es gibt irgendwie, schon im Kaiserreich kam halt dieser Begriff des sogenannten Vagabunden auf. Es war ein deutlich negativ konnotierter Begriff, der vor allen Dingen Männer bezeichnete, die alleinstehend waren und auf Arbeitssuche durchs Land gezogen sind. Dann gibt es diesen Begriff der Nichtsesshaftigkeit, der Nichtsesshaften. Das ist eigentlich ein Begriff, der auch in der NS-Zeit thematisiert wurde, dann in der Bundesrepublik aber so eine neue Renaissance erfahren hat und später dann auch in den 80er Jahren von vielen Leuten eben auch kritisch gesehen worden ist. Und dann gab es eben diese Unterteilung zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Das ist aber für mich als Historikerin sinnvoller, diesen größeren Begriff der Obdachlosigkeit zu verwenden und den auch weit zu denken.
Sie haben ja jetzt eben schon das Kaiserreich angesprochen. Inwiefern war denn um 1900 Obdachlosigkeit auch in der Gesellschaft verankert? Und was war denn so der Status? Sie haben ja jetzt auch schon verschiedene Gruppen an Obdachlosen aufgemacht. Vielleicht können Sie da auch ein bisschen drauf eingehen.
Ich würde jetzt erstmal zum rechtlichen Status kommen. Also das Wichtigste ist einfach, dass man vielleicht heute auch gar nicht unbedingt weiß, Obdachlosigkeit, Landstreicherei und Bettelei waren strafbar und konnten eben mit Gefängnis oder auch mit Arbeitshauseinweisung bestraft werden. Und geregelt wurde das alles in diesem Reichsstrafgesetzbuch von 1871. Und alle diese drei Delikte sind allerdings eben als Übertretungen und nicht als Straftaten eingruppiert gewesen. Das ist eben wichtig zu wissen, weil die Gefängnisstrafe auf maximal 6 Monate begrenzt war. Und wenn die Betroffenen mehrfach wegen Obdachlosigkeit, Landstreicherei oder Bettelei verurteilt worden waren, drohte ihnen eben diese Arbeitshauseinweisung. Und deren Dauer wurde dann von einem Gericht festgelegt und konnte schon auch mehrere Jahre umfassen. Und ich würde schon auch nochmal sagen, dass es aus heutiger Perspektive alles sehr streng klingt, aber eben in dem Vergleich zu den einzelnen Regelungen in den einzelnen deutschen Staaten vor der Reichsgründung kann man schon auch eine rechtliche Liberalisierung beobachten. Einmal, weil eben diese Delikte nur noch als Übertretungen klassifiziert worden sind und dadurch eben diese Gefängnisstrafe begrenzt wurde und zum anderen eben auch die Justiz zum ersten Mal also darüber entschieden hat, über die Dauer einer Arbeitshauseinweisung. Es war sozusagen ein Gerichtsurteil nötig und unterlag das nicht mehr der Willkür einzelner Polizeistellen. Und außerdem war es auch so, dass Kinder unter 12 Jahren ab 1871 dann eben ganz von der Strafverfolgung ausgenommen waren. Das war ein wichtiger Punkt, gerade für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, also vor dem Kaiserreich, weil dort nämlich vorwiegend Frauen und auch Kinder obdachlos gewesen sind. Und das änderte sich dann eben mit Beginn des Kaiserreichs.
Ja, schauen wir mal vielleicht auf genau diejenigen, die eben kein Obdach hatten in der Zeit. Ja. Erstmal rein quantitativ. Was wissen Sie denn über so zahlenmäßig das Ausmaß im Deutschen Kaiserreich? Wie viele Obdachlose lebten da auf der Straße?
Ja, das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Es gibt irgendwie so ein Grundproblem in der Erhebung dieser Zahlen. Wichtig ist eben zu wissen, dass es anders als in vielen anderen Bereichen im Kaiserreich, wo ja auch diese Statistik überhaupt erst aufkam, es eben aber keine Statistik gegeben hat, die alle Obdachlosen irgendwie erfasst hat. Weder die auf der Straße noch die in den jeweiligen Einrichtungen. Es gab aber durchaus Einrichtungen, die Obdachlose gezählt haben. Und daraus haben dann andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versucht, irgendwie Zahlen zu erheben. Und was man aber sagen kann, dass es unterschiedliche Phasen des Anstiegs irgendwie und Abstiegs auch von Obdachlosigkeit gegeben hat. Und das ist wiederum aber eng verknüpft auch mit der sozialen Zusammensetzung von Obdachlosen und auch eben mit den Ursachen für Obdachlosigkeit. Und dazu könnte ich so ein Drei-Phasen-Modell mal aufmachen, damit man sich das ungefähr vorstellen kann, weil dieses Kaiserreich eben auch nicht statisch irgendwie gewesen ist, sondern eben sich auch entwickelt hat im Laufe der Jahre. Eine Gemeinsamkeit gab es natürlich, wenn die Menschen im Kaiserreich ihr Obdach verloren haben, waren sie meist, wenn auch nicht immer, mittellos. Das kann man schon sagen. Aber ich denke eben auch, dass Armut keine zufriedenstellende Erklärung für das Phänomen Obdachlosigkeit ist, weil sind ja eben auch nicht alle armen Menschen gleichzeitig obdachlos gewesen. Und deshalb würde ich unterscheiden so grob drei Phasen, die sich sicher auch immer mal wieder überlappten. Und die erste Phase reicht eigentlich von den späten 1860er Jahren bis circa Mitte der 1870er Jahre. Und in diesem Zeitraum galt der sogenannte Pauperismus, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr stark Einfluss genommen hat als überwunden und es kam auch eben zu einem Wirtschaftsaufschwung. Zugleich aber ist die Binnenmigration durch die Industrialisierung ganz stark angestiegen und häufig suchten einfach Männer und auch Frauen natürlich in den Städten und industriellen Ballungszentren nach Arbeit. Das heißt, dort konkurrierten dann die Zugezogenen mit den Ortsansässigen um preisgünstige Wohnungen. Und das Verhältnis zur Nachfrage ist sozusagen eher knapp gewesen, sodass wiederum die Mieten angestiegen sind. Und das führte dann wiederum zu einer großen Zunahme von Exmittierungen, also sogenannten Wohnungsausweisungen. Und die Hausbesitzer hatten da im Kaiserreich weitgehende Rechte, die konnten einfach kündigen und man konnte sich als Mieter kaum gegen so eine Kündigung zur Wehr setzen. Und diese Situation, und das ist eben ganz interessant, bedeutete, dass vor allem auch großstädtische Arbeiterfamilien von Obdachlosigkeit bedroht waren. Und zwar durchaus auch dann, wenn die noch Arbeit hatten. Und häufig betraf Obdachlosigkeit aber auch die in die Städte zugewanderten Dienstmädchen, aber auch die viel binnenmigrierenden Knechte und Mägde, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben, weil die sich eben nur ganz kurz häufig an einem Ort aufgehalten haben. Und das wiederum hieß, dass sie ihr Recht auf Unterstützung verloren haben, weil das eben erst wirkte, wenn sie sich mindestens 3 Jahre an einem Ort befunden hatten. Was man auch sagen kann, dass in dieser ersten Phase diese temporäre Obdachlosigkeit viel häufiger war. Also man war da nicht langzeitobdachlos, sondern man hat sozusagen in den Großstädten gab es eben eine ganz hohe Fluktuation von diesen Mietern, von Kleinwohnungen, sodass man eben davon ausgehen kann, dass Arbeiterfamilien zwar häufig ihre Wohnung verloren haben, es quasi so eine Alltäglichkeit auch gewesen ist, aber dann eben auch nach kurzer Zeit wieder eine neue Bleibe gefunden haben. Das änderte sich dann in den späten 1870er bis in die frühen 1880er Jahre hinein. Da kommt dann eben auch Arbeitslosigkeit als Hauptursache für Obdachlosigkeiten hinzu. Und da muss man eben schon nochmal sagen, ganz im Unterschied zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren das dann vor allen Dingen alleinstehende mittellose Männer, die auf Arbeitssuche waren. Und das wiederum lag vor allen Dingen an wirtschaftlichen Konjunkturschwankungen. Es gab da zum einen so einen Wirtschaftseinbruch von 1873, der auch der sogenannte Gründerkrach genannt wird und zum anderen kam eben diese Strukturkrise der Landwirtschaft hinzu. Und das hatte zur Folge, dass Betriebe geschlossen wurden und die Produktion eben zeitweise gedrosselt wurde. Und auch viele Großgrundbesitzer reagierten eben auf diese Krise mit Rationalisierungsmaßnahmen. Und wenn man sozusagen in der Landwirtschaft beschäftigt war, hatte man häufig auch gar keine eigene Wohnung. Und wenn einem dann gekündigt wurde und man vorher im Betrieb gewohnt hatte, war man dann quasi auch automatisch obdachlos. Das betraf vor allen Dingen auch so Saisonarbeiter. Und in dieser letzten Phase bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich, gab es immer mal wieder so neue Konjunktureinbrüche, die dann nachgelagert auch immer einen Anstieg der Obdachlosenzahlen hervorgerufen haben. Und die Städte haben sozusagen auf dieses Problem eigentlich nicht mit einer Bereitstellung von mehr günstigen Kleinwohnungen reagiert, sondern dann immer mehr Obdachlosenasyle und Notunterkünfte errichtet. Und ganz häufig waren halt eben diese Konjunktureinbrüche in verschiedenen Branchen so zeitversetzt. Das heißt, es konnte irgendwie passieren, dass auch in dieser Phase noch Massenentlassungen vorgenommen worden sind, besonders in Regionen, die jetzt sozusagen so von einer Branche abhängig gewesen sind. Und dann, das ist vielleicht auch wichtig für Ihren Alltagsfokus, gab es auch ganz alltägliche Hürden, die eben dazu geführt haben, dass viele Menschen trotz neuer temporärer Arbeitsangebote eben obdachlos geblieben sind. Zum Beispiel hatten sie gar keine saubere und ordentliche Kleidung, um sich da irgendwo vorzustellen, und wenn sie schon obdachlos gewesen sind. Und außerdem mussten sie eben, das kann man sich ganz praktisch vorstellen, morgens ganz früh die Stellenanzeigen für den jeweiligen Tag lesen und ganz schnell zu Fuß zu der jeweiligen Arbeitsstelle gelangen, um sich dort vorzustellen. Und wenn sie sozusagen schon geschwächt durch ihre Obdachlosigkeit waren, sie häufig auch gar nicht mehr über ein intaktes Schuhwerk verfügt haben, dann waren andere schneller und wurden eher genommen und die blieben halt in der Obdachlosigkeit. Und zum anderen waren die auch nicht unbedingt für jede Arbeit geeignet. Gerade wenn die Landwirtschaft eine höhere Nachfrage hatte an Kräften, musste man dafür auch wirklich körperlich wirklich fit sein, irgendwie, um dort diese Arbeiten erledigen zu können. Und das war bei vielen Obdachlosen durch ihre Zeit auf der Straße oder in diesen Einrichtungen nicht unbedingt der Fall. Und manchmal waren sie auch einfach anders qualifiziert. Und ganz interessant als letzten Punkt noch ist, dass es in dieser Phase eben auch vermehrt eben Fabrikgründungen gab. Und dort wurden dann immer neue Arbeitskräfte gesucht. Das führte eben dann dazu, dass ganze Familien dann an diese neuen Arbeitsstellen gezogen sind und dann hatten die da zwar Arbeit, aber keine Wohnungen. Weil in den meisten Fällen wurden eben von den Arbeitgebern Wohnungen nicht gestellt. Und so ist eben auch sozusagen, irgendwie ist auch so ein Entstehungsmoment für Obdachlosigkeit. Und dann kann man schon sagen, dass in dieser dritten Phase eigentlich Obdachlosigkeit alleinstehender Männer ein bisschen zurückging. Sie aber unter diesen Familien und in diesen Städten, und zwar auch in kleineren Städten, irgendwie angestiegen ist, durch zum Teil auch neue Arbeitsmöglichkeiten. Also ein ganz klassisches Beispiel ist auch dieser Bau des sogenannten Kaiser-Wilhelm-Kanals, heute Nord-Ostsee-Kanal, oben in Norddeutschland. Und da haben die auch unglaublich viele Arbeitskräfte benötigt und viele Arbeiter sind dann mit ihren Familien dorthin gezogen, aber es gab kaum Wohnungen und die mussten dann in Notunterkünften leben und mit sehr vielen Familien in alten Turnhallen etc., weil eben nicht für so viele Familien ausreichend Wohnungen zur Verfügung standen.
Sie haben ja jetzt auch schon diese Hilfesysteme, will ich sie mal in Anführungsstriche setzen, genannt und sagten, eben man hat immer mehr Obdachlosenasyle gegründet. Wie ging denn, wenn wir jetzt diese Zeit so vor dem Ersten Weltkrieg nochmal genauer in Blick nehmen, der Staat diese Herausforderungen um und inwiefern hat sich sozusagen vielleicht auch der gesellschaftliche Umgang oder Blick auf Menschen auf der Straße verändert oder wie stellte sich das dar?
Also zum einen ist neu im Kaiserreich dieser massive Ausbau von Obdachloseneinrichtungen. Das ist wirklich bemerkenswert und zwar auch schon irgendwie in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Vorher gab es eigentlich eben nur zwei Möglichkeiten für Obdachlose. Die konnten entweder in diesen Polizeigewahrsam oder ins Arbeitshaus. Und dann hat man irgendwie festgestellt, dass mit dem Anstieg der Obdachlosenzahlen um 1870 herum diese beiden Einrichtungen total überfüllt waren. Und eben auch, weil viele Städte die öffentliche Sicherheit in Gefahr sahen. Die Städte sind ja groß gewachsen in dieser Zeit, richteten eben sehr viele Städte im Kaiserreich auch Obdachlosenasyle ein. Und zuerst kann man schon sagen, dass diese Initiative eher aus diesem Bereich der privaten Wohltätigkeit kam und dann die Städte nachgezogen sind. Und das alles sozusagen stand im Kontext eines sozialpolitischen Aufbruchs auch im Kaiserreich. Und zeitgleich engagierte sich eben vor allen Dingen die protestantische Kirche stark in der Obdachlosenfürsorge. Die hat dann nämlich sozusagen diese ländlichen Regionen abgedeckt. Da haben die Arbeiterkolonien errichtet, in denen arbeitsfähige Männer für längere Zeit eben gegen Arbeitsleistung bleiben konnten. Und dazu gehörten zum Beispiel aber auch Wanderarbeitsstätten, in denen wiederum diese Klientel gegen einige Stunden Arbeit für eine Nacht Essen und Unterkunft erhalten haben. Und die katholische Caritas zog dann ein bisschen später auch nach und hat ganz ähnliche Institutionen eingerichtet. Und Um nochmal zu diesem gesellschaftlichen Umgang zu kommen, diese Einrichtungen sind natürlich auch öffentlich diskutiert worden. Und die Legitimation für solche Einrichtungen war vor allen Dingen dieses Slogan Arbeit statt Almosen. Das heißt, die Leute sollten dort arbeiten irgendwie, weil man ihnen eben vorher unterstellt hat, sie seien eigentlich arbeitsscheu. Und wenn sie sich da irgendwie nun beweisen würden und harte Arbeit leisten würden, dann würden sie es irgendwie auch so aus Sicht der Initiatoren eben auch verdienen, irgendwie Essen und Unterkunft zu bekommen. Also da sieht man sozusagen schon irgendwie auch so eine gesellschaftliche Sicht auf Obdachlose. Es sind aber sozusagen nicht nur diese Fürsorgepraktika beschäftigt gewesen mit Obdachlosigkeit, sondern eben auch eine ganze Reihe weiterer Personen, und zwar auch sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Justiz, der Politik und auch im Journalismus ist man diesem Thema begegnet, verstärkt irgendwie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Zum Beispiel sind Studien dazu entstanden, wurden Lösungsvorschläge auf rechtlicher und auch politischer Ebene diskutiert und auch eben diese sogenannten Sozialreportagen sind entstanden. Das heißt, häufig journalistische Schilderungen, bei denen die Autorinnen und Autoren sich sozusagen für einen Tag oder auch für längere Zeit in ein Asyl begeben haben, um über die dortigen Zustände zu berichten. Da entstanden ganz unterschiedliche Sichtweisen. Also generell überwog natürlich auch in diesen politischen Debatten ein bisschen unterschiedlich natürlich auch noch nach der jeweiligen politischen Strömung. Also die Sozialdemokraten haben sich doch stark auch für Obdachlose eingesetzt, weil eben viele Arbeiterfamilien davon betroffen waren, haben aber auch innerhalb ihrer Vorschläge mehr Unterstützung für Obdachlose zu fordern, nochmal so eine inhaltliche Trennlinie aufgemacht zwischen sozusagen dem redlichen Arbeiter und denjenigen, die eben auch aus ihrer Perspektive als arbeitsscheu galten. Stärker natürlich in der konservativen Presse auch diskutiert, aber auch von der politischen Seite ist quasi immer wieder dieses Thema sozusagen der Gefahr, die von diesen Leuten ausging. Irgendwie, also viele haben befürchtet, dass sozusagen so bettelnde Horden irgendwie sozusagen die Städte und auch das Land überschwemmen würden. Das war sozusagen eine Sichtweise auf die Leute. Auf der anderen Seite, und das ist eben sehr interessant, durch den Anstieg dieser Zahlen und diese permanenten Berührungspunkte, die ja auch neu entstanden sind, gerade durch Obdachlosenasyle mitten in den Städten, gab es gerade unter diesen Praktikern zum Teil auch einen Wandel in dieser Haltung. Der ist nicht generell zu sehen, aber es war schon so, je mehr Kontakt sie wirklich zu den Leuten hatten, die das betroffen hat, Obdachlosigkeit, konnte man sehen, dass es eine Wende gab irgendwie von der unterstellten Selbstverschuldung. Das wandelte sich dann und es gab sozusagen ein aufkommendes Verständnis dafür, dass Ursachen für Obdachlosigkeit auch im sozioökonomischen Bereich liegen können, weil es eben irgendwie zu Massenarbeitslosigkeiten immer mal wieder kam. Und zumindest in diesem Bereich, also in diesem fürsorgepraktischen Bereich, kam es ab und zu punktuell, regional auch sehr unterschiedlich durchaus beim Umdenken in der Sichtweise auf Obdachlose.
Wenn wir in der Zeit ein bisschen fortschreiten und uns im 20. Jahrhundert sozusagen fortbewegen, 1914 begann dann der Erste Weltkrieg, auch so ein Ding, was natürlich alle betroffen hat, aber alle natürlich nicht auf gleiche Weise. Welche Auswirkungen hatte denn der Kriegsbeginn auf Obdachlosigkeit?
Ja, es ist wirklich eine sehr interessante Zeit, um Obdachlosigkeit anzusehen, weil es eigentlich zwei gegenläufige Entwicklungen gibt. Und einmal muss man ganz klar sagen, dass die Anzahl der männlichen Obdachlosen zurückging. Das kann man auch daran ablesen, dass die Asyle und Einrichtungen sich deutlich leerten, weil eben viele Männer zum Militärdienst verpflichtet worden sind. Und diejenigen, die eben nicht eingezogen wurden, die mussten ja an der Heimatfront Arbeit in kriegswichtigen Industrien leisten. Es gab da auch ein entsprechendes neues Gesetz zu, was sie dazu auch verpflichtete. Und in diesen Einrichtungen änderte sich die soziale Zusammensetzung eben deswegen auch ganz stark. Auf einmal waren da eben mehrheitlich ehemalige Gefängnisinsassen, die vom Militär ausgeschlossen waren, und auch Männer, die das wehrpflichtige Alter bereits überschritten hatten. Und außerdem muss man auch sagen, dass es für Männer auch mehr Arbeitsmöglichkeiten gab. Kriegswichtige Unternehmen, wie zum Beispiel die Kieler Werften, die haben immer wieder zeitweise mehr Arbeitskräfte benötigt. Und außerdem gab es auch mehr Vermittlungen zwischen diesen Asylen und Betrieben, die eben kriegsbedingte Gelegenheitsarbeiten zu vergeben hatten. Das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass für obdachlose Frauen eben sich der Bedarf an Unterkünften nicht verringert hat. und vor allem eben Dienstmädchen auch ihre Anstellung im Krieg verloren hatten, weil sich eben bürgerliche Familien teilweise keine Dienstmädchen mehr leisten konnten und sie ihre Hausangestellten dann eben entlassen haben. Und bei verheirateten Frauen kam dann das Problem dazu, dass das Gehalt ihres Mannes ausfiel, wenn er an der Front war. Und der Sold war in vielen Fällen deutlich geringer als der vorherige Lohn in Friedenszeiten. Und viele Frauen sind dann eben zusätzlich in Not geraten und obdachlos geworden, wenn ihr Mann beispielsweise an der Front gefallen war. Und eigentlich war das so geregelt, dass es keine Räumungsklagen gegenüber Ehefrauen von Soldaten geben durfte, oder zumindest durften die nicht vollstreckt werden. Aber wenn die Ehefrau den Mietvertrag in ihrem Namen geschlossen hatte oder aber dieser Kontrakt während des Krieges nochmal geändert worden war, dann galt eben dieser Schutz nicht. Frauen waren sozusagen deutlich stärker während des Ersten Weltkrieges von Obdachlosigkeit bedroht.
Und nach dem Ersten Weltkrieg, also 1918, wie hat sich das dann auf Obdachlosigkeit niedergeschlagen? Also sowohl die Kriegstraumata von denjenigen, die eben wieder zurückkehrten, als auch vielleicht auch eben die Erfahrungen gerade von Frauen zum Beispiel, die eben dann während des Ersten Weltkriegs auf sich alleine gestellt waren, teilweise eben auch in die Obdachlosigkeit gedrängt wurden.
Also was man schon sagen muss, dass sich schon im Ersten Weltkrieg irgendwie auch auf der staatlichen Ebene im Umgang mit Obdachlosigkeit einiges verändert hat. Der Staat hat sich im Ersten Weltkrieg wesentlich mehr in Wohnungsfragen eingeschaltet, als es vorher der Fall gewesen war. Das war immer noch nicht so wie in Großbritannien oder in Frankreich, wo es ganz starke staatliche Regulierungen irgendwie im Wohnungsmarkt gegeben hat. Aber was eben entstanden ist, und das betraf eben auch eigentlich alle, die sozusagen sich in prekären Wohnverhältnissen befanden, es entstanden so lokale Mieteinigungsämter. Und die haben dann eben Streitigkeiten zwischen Mietern und Hausbesitzern geschlichtet. Und in der Tat war das so, dass in den meisten Fällen der Hausbesitzer eben seine Forderungen reduzieren musste und die jeweilige Gemeinde den ausstehenden Rest übernommen hat. Und es haben sich quasi schon im Ersten Weltkrieg so kleinere Verbesserungen in diesem Mietbereich angekündigt. Und diese Einrichtung war von diesen Mieteinigungsämtern war aber allerdings im Ersten Weltkrieg noch freiwillig. Und ich glaube, nur so 60 Städte ungefähr haben überhaupt davon Gebrauch gemacht. Aber es war eben auch so, dass die Kommunen bereitwilliger eben Mietbeihilfen an Bedürftige vergeben haben und dadurch eben die Lage auf dem Wohnungsmarkt ein bisschen beruhigt haben. Aber nach dem Ersten Weltkrieg hat sich das dann wieder verschärft, gerade auch bedingt nochmal durch die Inflation, die ja sehr unterschiedliche Bevölkerungsschichten betroffen hat und durchaus auch kleinbürgerliche Schichten, durchaus natürlich auch Frauen. Und in dieser Situation kam es tatsächlich zu so einer Art, könnte man schon fast sagen, so einer mietrechtlichen Revolution, weil man ab 1926 zum Beispiel reichte das überhaupt nicht mehr aus, dass der Hausbesitzer gekündigt hat, sondern es musste eben ein Gerichtsurteil her. Das war schon mal eine weitgehende Verbesserung. Und außerdem waren halt die Gemeinden ab 1923 verpflichtet, Obdachlosen eine Unterkunft zu verschaffen. Und das war wirklich neu. Und das bedeutet, dass diese Praxis allerdings leider nicht zufriedenstellend umgesetzt wurde. Und in den Großstädten hat man dann die Leute einfach an die Asyle verwiesen, die deswegen total überfüllt waren. Im Berliner Familienobdach haben da, glaube ich, zeitweise bis zu 5000 Personen gleichzeitig übernachtet. Und in Hannover zum Beispiel wurden Obdachlose in Eisenbahnwaggons untergebracht und in vielen ganz anderen Städten und auch in kleineren Orten konnten ihnen auch irgendwie sozusagen so ein ausrangierter Stall oder auch so eine ähnlich inadäquate Unterkunft gestellt werden. Und viele gingen dann eben auch leer aus, weil es einfach keine Möglichkeiten gab. Wichtig ist aber, dass man sozusagen die Gemeinden und Kommunen in die Pflicht genommen hat. Und das änderte sozusagen dieses Thema Obdachlosigkeit schon. Allerdings führte das eben auch zu so einer Ausweitung von so Unterkünften, die nun nicht den Standards einer Wohnung entsprechen mussten.
Ich habe ja jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert in der letzten Frage, ist sozusagen die Veränderungen, die nach dem Ersten Weltkrieg hier in Deutschland anrollten. Also Sie haben jetzt auch gesagt, dass sich im Bereich Mietrecht ganz viel im Laufe der Weimarer Republik verändert hat und dahingehend eben auch die Situation für Obdachlose sich angepasst hat oder sich verändert hat. Wenn wir mal so auf die Veränderung in so Werteeinstellungen blicken, finde ich das interessant, dann zu beobachten, dass also die Sendung, die wir ja machen, dreht sich vor allem um diese Vagabunden, die ja aus einer ganz, also die eben nicht unbedingt nur motiviert durch Armut und ja, schlechten Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen, sondern schon auch von, also so einer Idee getragen, die Freiheit, sich niemandem zu unterordnen und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es kein Zufall ist, dass das eben ein Trend in zwei, oder ein Trend auf jeden Fall, eine Gruppe in den 20er Jahren gab, die eben das stark gemacht hat, weil eben Autoritarismus und Gehorsam, Militarisierung und so weiter irgendwie ja für zumindest einen Teil der Gesellschaft ausgedient hatten. Können Sie in Ihren Forschungen feststellen, dass eben sozusagen die Motivation oder die Beweggründe auf der Straße zu leben damit auch zusammenhängen? Und können Sie das ein bisschen ausführen, also mit so einem Einstellungs- oder Mentalitätswechsel im Laufe der 20er?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt, weil als Historikerin bin ich sozusagen auf entsprechende Quellen angewiesen irgendwie. Und diese Quellen, die es gibt, sind nicht ganz unproblematisch irgendwie. Und das liegt so ein bisschen daran, also mir ist aufgefallen, dass gerade in der Weimarer Republik häufig, also sozusagen auch eine neue Gruppe von Obdachlosen verstärkt hinzukam, und das sind nämlich sogenannte obdachlose Jugendliche. Und einige von denen, und weiß Gott nicht alle, haben im Nachhinein, nachdem sie nicht mehr obdachlos waren, auf diese Zeit zurückgeblickt und eben so eine Art, ja, so Memoiren irgendwie verfasst. Und diese, die das getan haben, sind tatsächlich eher politisch linksgerichtete, auch eher kommunistisch eingestellte, obdachlose Männer dann schon, die sozusagen ja eigentlich genau da reinpassen in dieses ganze Thema dieses Vagabundentums, wobei tatsächlich auch nochmal abzugrenzend sind. Und wenn man sich da die Ursachen etwas genauer anguckt, es gab auch zeitgenössische Studien, die sich damit schon beschäftigt haben, ist natürlich Hunger, Armut, Elendsverhältnisse definitiv weiterhin irgendwie ein Motiv sozusagen, irgendwie sich tatsächlich auch für die Obdachlosigkeit zu entscheiden. Die sind dann häufig am Elternhaus bewusst auch verlassen, um ein Leben auf der Straße zu führen. Das ist tatsächlich eine völlig andere Situation, als wenn man aus seiner Wohnung exmittiert wird. Es gab auch noch andere Motive, beispielsweise auch sowas wie Abenteuerlust oder eben auch sozusagen ein Gemeinschaftsgefühl, was man gesucht hat irgendwie innerhalb von Gruppen von Jugendlichen. Und Hoffnungen, die häufig auch übrigens enttäuscht worden sind, irgendwie, die man mit diesem Leben auf der Straße verbunden hat. Auch sozusagen das stärkere Äußern auch, was Autoritätsverhältnisse, Bevormundung irgendwie in der Ausbildung oder durch die Eltern in der Schule und so weiter betrifft. Und diese Motive werden stärker öffentlich geäußert. So würde ich das sagen. Was man aber nicht tun darf, glaube ich, und ist den Fehler begehen, dass man sagt, okay, es gibt jetzt sozusagen diese Schilderung, es gibt ja auch einiges an dieser vagabunden Literatur, daraus sozusagen auf die tatsächlichen Lebensverhältnisse zu schließen. Irgendwie. Ich denke, dass diese Art von Obdachlosigkeit die große Minderheit dargestellt hat. Und dass man manchmal dazu neigt, weil man irgendwie hier Schilderungen vorfindet, die so nah am Alltag sind, wie man sie sonst nur schwieriger findet. Es gibt sowas durchaus auch in offiziellen, also in staatlichen Akten, weil die ja immer wieder auch reagieren mussten auf diese Verhältnisse und dadurch auch die Leute zu Wort kommen lassen haben und natürlich auch darauf reagiert haben, die zum Teil eben doch auch in eine ganz andere Richtung gehen. Also ich denke, das ist sozusagen ein Phänomen, was man in der Weimarer Zeit beobachten kann. Und es hat auch etwas mit politischem Wandel zu tun, irgendwie auch mit einer erstarkenden kommunistischen Partei, zu der eben auch einige der obdachlosen Männer, die überhaupt im Nachhinein über ihre Obdachlosigkeit berichtet haben oder auch währenddessen zugezählt werden können. Auf der anderen Seite, das hatte ich ja vorher schon erwähnt, gab es auch schon im Kaiserreich irgendwie diese Sozialreportagen, und das sind natürlich auch für belesene, obdachlose Männer auf der Straße durchaus Orientierungspunkte gewesen. Das heißt, man muss halt aufpassen, dass man sozusagen nicht eine literarische Tradition, in der diese Leute sich auch gesehen haben, sozusagen automatisch auf die tatsächliche Lebenssituation überträgt. Das ist so ein bisschen immer so das Grundproblem, was man da solchen Quellen hat.
Ganz am Anfang unseres Gespräches haben Sie erwähnt, dass sozusagen die Rechtsprechung was Kinder anging, sich verändert hatte. Ich würde gerne auf diese zwei Gruppen, es kommt ein bisschen komisch, ich würde gerne über Frauen und Kinder sprechen, aber durchaus ist es, finde ich, irgendwie wichtig, die nicht aus dem Blick zu lassen. Ja. Wenn Sie sich so die Zeit nach Erstem Weltkrieg bis 1933 angucken, in der Weimarer Republik damit umgegangen worden, dass eben durchaus schon auch Kinder mit zu Obdachlosen gehören.
Ja, also das ist ein sehr interessantes Phänomen. Irgendwie, ich denke, vor allen Dingen auch, wenn die gesamte Familie in Obdachlosigkeit geraten ist, sind es eben auch die Kinder. Man kennt auch diese Fotos und Bilder aus dem Kaiserreich schon, wo eben die gesamte Familie mit so einem kleinen Leiterwagen irgendwie ihre Habseligkeiten, ihr Mobiliar transportiert, weil sie eben gerade exmittiert worden sind irgendwie und dann eben auf der Suche sind nach einer neuen Bleibe. Und da geht es eher um so temporäre Obdachlosigkeit. Und dieses, wo man jetzt vielleicht von dieser Kindeswohlgefährdung irgendwie absehen müsste. Und es ist natürlich auch nicht eine ganz, es ist eine sehr schwierige Diskussion, weil man müsste sich dabei ja auch fragen, was ist die Alternative? Wenn man das Kind mitnimmt in diese Obdachlosigkeit, lebt es eben auch dieses Leben auf der Straße mit all seinen Härten, gerade auch in diesem Zeitraum mit. Auf der anderen Seite war das eher so, dass wenn man sich an Einrichtungen beispielsweise gewandt hat, dass auch eine Trennung der Kinder von den Müttern und ihren Familien durchaus sozusagen mit vorgesehen gewesen sind. Gerade in der Weimarer Zeit irgendwie kommen die Jugendämter, werden gegründet und damit eben auch die Kontrolle über diese Familien wird wesentlich stärker. Das heißt, geriet man in Obdachlosigkeit, konnte das gut sein, dass die Kinder in Heime kamen. Und da ist dann nochmal die nächste Frage, ob das sozusagen irgendwie die bessere Lebenssituation gewesen ist, irgendwie für diese Kinder. Und in obdachlosen Asylen war das so, dass es getrennte Männer- und Frauenabteilungen gab und auch Kinderbetreuung. Irgendwie gerade im Berliner Familienobdach war das eben der Fall. Und die Frauen waren aber auch getrennt von ihren Kindern und konnten die maximal ein paar Stunden pro Tag irgendwie sehen. Und da gab es immer sehr viel Kritik auch an dieser Regelung. Es gab dann auch Aufweichungen, aber grundsätzlich war es eben nicht überall üblich, in den Asylen Kinder mitnehmen zu können. Gerade auch in den Asylen für Frauen war das nicht immer gestattet.
Und wenn wir die Frauen jetzt zu Ende unseres Interviews noch kurz angucken, inwiefern sind denn Frauen anders nochmal von Obdachlosigkeit betroffen gewesen?
Gar nicht so leicht zu sagen, weil wir weniger Quellen von den Frauen haben. Das ist ein bisschen das Problem. Was man aber sagen kann, ist, dass grundsätzlich außerhalb auch dieser Vagabundenschaft Frauen genauso obdachlos geworden sind wie Männer. Das kann man sehr gut sehen in den größeren Zahlen, in der Anzahl der Übernachtungen in den größeren Asylen. Es sind durchschnittlich immer noch grundsätzlich etwas weniger Frauen irgendwie als Männer, aber in der Weimarer Zeit irgendwie gibt es da auch einen starken Anstieg und das geht rein bis in die bürgerlichen Schichten, irgendwie aufgrund dieser Wohnungsproblematik, dann zusätzlich Inflation, Arbeitslosigkeit und so weiter. Das heißt, die Betroffenheit ist auf jeden Fall auch gegeben von Obdachlosigkeit. Was man aber natürlich sagen kann, dass wenn Frauen erstmal in Obdachlosigkeit waren, ist ihre Gefährdungssituation, und das ist bis heute, denke ich, schon eine Kontinuität, wesentlich stärker auf der Straße gehen, weil es zum einen wesentlich weniger Einrichtungen für Frauen gegeben hat, insgesamt, an die sie sich wenden konnten. Es gab gerade im katholischen Bereich einige Institutionen und nach dem Ersten Weltkrieg gab es auch dort nochmal eine Ausweitung in den Angeboten für obdachlose Frauen. Und zum anderen war es immer noch auch schwierig für obdachlose Frauen überhaupt irgendwo eine Unterkunft zu finden, weil im Kaiserreich und das auch noch bis weit in die Bundesrepublik hinein Obdachlosigkeit von Frauen häufig auch mit Prostitution gleichgesetzt wurde, was nicht unbedingt der Fall gewesen ist. Aber das war sozusagen so eine mentale Denkfigur, die da häufig irgendwie eine Rolle gespielt hat. Das heißt, ihr gesellschaftlicher Status war auch nochmal niedriger als der von Männern.